Ja, guten Morgen. Immer, wenn ich eine neue Predigtreihe plane, dann gibt es auch pragmatische Dinge, die man in Angriff nehmen muss. Zum Beispiel ein Bild suchen, das auf einen Flyer vorne drauf kommt. Und für die Predigtreihe Gottesbegegnungen im Alten Testament habe ich mich für den hier entschieden. Wer von euch weiß, welche Geschichte da dahinter steckt, hinter diesem Bild? Welche Begebenheit? Genau, der Jakob. Es war sicher keine Rolltreppe in unserem Sinn, aber genau, so könnte man sich das vorstellen. Der Jakob, der die Himmelsleiter sieht. Das ist so eine Gottesbegegnung im Alten Testament. Und ich dachte mir, ja komm, wenn ich schon so einen Flyer habe, dann muss meine erste Predigt logischerweise zum Jakob sein, dann greifen wir das doch auf. Aber ich habe beim Vorbereiten gemerkt, nein, ich kann nicht mit Jakob anfangen. Wenn wir die Gottesbegegnungen wirklich verstehen wollen, müssen wir noch ein Stück weiter zurückgehen, weil der Jakob ist ja nicht der Erste, der in deiner Bibel auftaucht. Und ich habe entschieden, wir fangen an mit dem Bild, das es auf meiner Flyer-Auswahlliste nur auf Platz 2 geschafft hat. Wer weiß, was da veranschaulicht ist? Das ist ein kleiner Bildausschnitt aus welchem berühmten Gemälde? Ja, knapp daneben, der Michelangelo, genau. Ja, genau, ich verwechsel die beiden auch immer. Also wenn es nicht der Michelangelo war, war es Da Vinci. Also eben, das ist dieses bekannte Bild, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Die Erschaffung Adams, das der Michelangelo gemalt hat, Sixtinische Kapelle in Rom an die Decke. Wir gehen heute also ganz an den Anfang zurück zu den ersten drei Kapiteln in der Bibel. Und auch wenn die Texte an sich relativ kurz sind, diese drei Kapitel, habe ich beim Vorbereiten gemerkt, das ging mir eigentlich wie in der Sixtinischen Kapelle. War schon jemand von euch in der Sixtinischen Kapelle? Ah, schön, also ich noch nicht, aber wenn man anscheinend die Decke anguckt, sieht die so aus. Unglaublich viele Details zur ganzen Schöpfungsgeschichte, was der da gemalt hat. Man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Und so ging es mir ein bisschen bei der Predigtvorbereitung. Und von daher diese ersten drei Kapitel. Wir wollen heute Morgen mal den Schwerpunkt drauf richten. Was passiert da bei dieser Begegnung zwischen Gott und den Menschen? Das soll der Fokus sein für heute Morgen. Und wir fangen eben jetzt ganz von vorne an. Und wenn man die Bibel aufschlägt, die ersten Verse, da geht es um die Schöpfung. Da wird berichtet, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und gleich mal eine Quizfrage, damit ihr auch wirklich wach seid. Was hat Gott als erstes gemacht bei der Schöpfung? Was war das erste Werk, das er geschaffen hat? Das Licht, richtig. Ich erspare euch das weitere Quiz. Ich musste mir das immer auch merken. Das ist gar nicht so einfach, die ganze Abfolge. Also das erste ist auf jeden Fall das Licht. Gott hat gesagt, hey, es werde Licht und es ward Licht. Und so kann man da nachlesen. Das zweite, was Gott gemacht hat, das war die Feste. Also dieses Gewölbe, ich weiß nicht, ob man Atmosphäre sagen könnte. Also er hat irgendwie das Wasser getrennt von der Erde und eben das Wasser, das über der Erde war. Am dritten Tag hat er Wasser und Land getrennt und er hat auf dem Land bereits Pflanzen, Bäume wachsen lassen. Vierter Tag, Sonne, Mond und Sterne, damit man Tag und Nacht auseinanderhalten kann. Am nächsten Tag, fünfter Tag, da waren dann die Lebewesen dran im Meer, die Vögel im Himmel, bis wir dann zum Höhepunkt der Schöpfung kommen. Der sechste Tag, wo Gott die Tiere geschaffen hat auf dem Land und den Menschen. Ehe er sich dann am siebten Tag ausgeruht hat von seiner Arbeit, genau, und seine wunderbare Schöpfung, die er da gemacht hat, betrachtet hat. Soweit mal ein ganz kurzer Überblick über die Schöpfung. Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, wie das mit der Erschaffung vom Mensch war. Und ich lese euch mal diesen kurzen Abschnitt vor, wo es heißt: So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er: Seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen, aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen, und so geschah es. Das ist die erste Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Also was Gott jetzt hier zu sagen hat, das ist wichtig, das ist wegweisend. Und weil der Moment so bedeutend ist, richtet das zweite Kapitel in der Bibel wie nochmal die Lupe auf genau diese besondere Szene und berichtet uns noch detaillierter davon, was bei dieser Begegnung passiert ist. Da erfahren wir nochmal eine ganze Menge Details, unter anderem eben, dass wir Menschen zum Beispiel als Mann und Frau geschaffen wurden. Ich hatte diesmal ein bisschen mehr Zeit zum Vorbereiten. Ich glaube, ich habe mir 50 Seiten Notizen gemacht und eben die Sixtinische Kapelle lässt grüßen. So viele spannende Details, aber bei all den vielen Gedanken hat mich ein einziger Satz total begeistert und ist mir völlig eingefahren und den habe ich euch natürlich mitgebracht. Eine spannende Beobachtung, wo man festhalten könnte, der Mensch ist weit mehr als die Geschöpfe unter ihm. Und doch wiederum weit weniger als der Schöpfer über ihm. Weder Kreatur noch Gott, das ist sein Geheimnis, sagt der Jakob Kröker, wenn man mal so auf diese Schöpfung mal nur zurückblickt. Und anhand von diesem Gedanken versuche ich jetzt mal so diese erste Begegnung zwischen Gott und Menschen mal so ein bisschen als Grafik zu veranschaulichen. Ihr wisst, ihr kennt mich ja schon mittlerweile ein bisschen, ohne Grafik geht bei mir gar nichts, aber das hilft manchmal eben, das ein bisschen nochmal besser greifen zu können, was da passiert ist. Also, wir haben gehört, Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Da könnte man jetzt auch noch eine Menge dazu sagen. Ich breche es einfach mal runter, indem ich jetzt einfach mal sage, der Mensch ist ein Gegenüber von Gott, mit dem man eine Beziehung pflegen kann. Und das scheint zunächst so gewesen zu sein, jetzt wie unser Austausch nachher, wenn wir miteinander einen Kaffee trinken oder so. Ein ganz ungezwungenes, unkompliziertes Miteinander. So stelle ich mir das vor. Und genau so, wie der Mensch in einer Beziehung zu Gott steht, soll der Mensch auch ein Gemeinschaftswesen sein. Ich meine, deshalb hat Gott uns ja auch als Mann und als Frau geschaffen, als perfekte Ergänzung in unserer Unterschiedlichkeit. Oder eben wie zwei Zahnräder, die exakt ineinander greifen. Also, da sind wir jetzt. Wir Menschen, wir sind ein Teil der Schöpfung und doch sind wir mehr als die Schöpfung, weil wir eine besondere Beziehung zu Gott haben. Und Gott hat jetzt noch ein paar Aufträge für uns, die wir hier auf der Welt haben. Er sagt, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Dann schärfte er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Jetzt gibt es ja verschiedene Bibelübersetzungen und im Blick auf diesen Auftrag, da tauchen verschiedene Wörter auf. In den einen Übersetzungen heißt es, wir sollen die Erde in Besitz nehmen, wir sollen herrschen, wir sollen untertan machen. Andere schreiben eher von bearbeiten oder bewahren. Je nachdem, welche Übersetzung du da jetzt liest, kann das schon so ein bisschen negativen Beigeschmack haben, wenn man das liest, oder auch gemischte Gefühle auslösen. Aber wir sind jetzt noch ganz am Anfang von der Bibel. Hier geht es jetzt mal rein um die positiven Aspekte dieses Wortes. Also anders gesagt, Gott sagt zu uns Menschen, hey, entdeckt diese Welt, gestaltet diese Welt ganz aktiv. Gott hat die Schöpfung unserer, man könnte sagen, verantwortungsvollen, pflegerischen Fürsorge überlassen. Das ist unser Job, verantwortungsvolle, pflegerische Fürsorge. Und spannend, ist euch das aufgefallen? Das ist eine grenzenlose Freiheit, die der Mensch da hat, mit einer einzigen Einschränkung. Der Mensch darf von allen Bäumen essen, von allem. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das ist die einzigste Einschränkung. Das sind mal soweit die Aufgaben und die Spielregeln, die Gott dem Mensch bei dieser ersten wegweisenden Begegnung gegeben hat. Wenn also, und das habe ich mit der Grafik ein bisschen versucht zu veranschaulichen, der Mensch aus der Beziehung zu Gott heraus in gegenseitiger Ergänzung seine Verantwortung in der Welt wahrnimmt, dann, so behaupte ich, haben wir ein erfülltes, ein sinnerfülltes, ein zufriedenes Leben. So hat Gott die Welt geschaffen und alles war sehr gut. Goldmedaille, also das ist so das Ideale. Das war das, was Gott sich gedacht hat, so hat er es gemacht. Das ist die Idee. Das ist jetzt die erste Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und bevor wir jetzt zur zweiten Begegnung kommen zwischen Gott und Menschen, da passiert noch was. Und ich glaube, ihr ahnt schon, um was es geht. Es geht um den Sündenfall. Es kommt, wie es kommen muss. Als wären alle Früchte nicht genug. Genau die eine muss der Mensch natürlich haben, die er nicht haben soll. Und natürlich, jetzt könnten wir heute sagen, meine Güte, sind die dumm gewesen? Wie kann man nur, oder? Du hast doch alles, warum muss es das sein? Also so blöd. Mir wäre das nicht passiert. Ich behaupte, wir alle hätten das nicht besser gemacht. Warum? Weil es hier nicht einfach um einen Apfel geht, der übrigens gar kein Apfel war. Das heißt einfach nur, es war eine Frucht. Hä? Einfach mal so als Detail für ein nächstes Bibelquiz. Es geht um eine Frucht. Es ging nicht nur um die Frucht. Es geht um was ganz anderes. Es geht um viel mehr. Was steckt da nämlich dahinter? Ich lese euch nochmal ein kleines Zitat vom Jakob Kröker vor. Der sagt, dass wir auf Gott hin geschaffen sind, darin liegt entweder unser Himmel oder unsere Hölle. Unser Himmel, wenn wir als Gottes Ebenbild mit unserem Leben in Gott ruhen. Unsere Hölle, wenn wir als Gottes Ebenbild mit unserem Leben uns von Gott entfernen und im Geschöpf das Höchste unserer Sehnsucht suchen. Der Kommentar ist schon ein bisschen älter, das Deutsche ist ein bisschen sperrig. Ich versuche es nochmal mit anderen Worten auszudrücken. Die Menschen, die haben den Blick statt nach oben, nach unten gewandt. Sie haben gefunden, komm Gott, den blenden wir aus. Mal schauen, ja genau, den blenden wir aus. Das geht doch auch ohne Gott. Wir suchen Sinn, wir suchen Erfüllung. Das, was uns noch fehlt, das suchen wir in der Schöpfung. Und sie haben ihr Vertrauen in die Schöpfung gesetzt. Was haben sie jetzt aber da gefunden? Nicht das, was sie wollten, sondern einen Scherbenhaufen haben sie bekommen, den Tod. Und das hatte ihnen Gott ja bei der ersten Begegnung angekündigt. Das ist die Konsequenz, wenn ihr von dieser Frucht esst. Klar, die sind nicht auf der Stelle tot umgefallen, aber in unserer Grafik hat sich ab diesem Moment alles geändert, aber wirklich alles. Und das wird im nächsten Gespräch, in der zweiten Gottesbegegnung deutlich. Und die lese ich euch vor, was da passiert. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Stell dir mal vor, du bist gerade am Rasenmähen oder am Fenster putzen und dann kommt Gott spontan vorbei, weil er gerade in der Nähe war und ihr trinkt einen Kaffee miteinander und ihr plaudert ein bisschen. So ähnlich stelle ich mir die Begegnung des Miteinander von Gott und den Menschen im Garten Eden vor. Bis jetzt. Nach dem Sündenfall. Denn das Erste, was zerbrochen ist in diesem Miteinander, das ist diese enge Beziehung zu Gott. Gott ist noch in der Nähe, also er spaziert noch durch den Garten. Aber was ist jetzt anders? Was haben die Menschen jetzt? Angst. Die verstecken sich. Die können Gott nicht mehr so einfach begegnen. Die verstecken sich in Büschen, weil sie Angst haben. Also wir merken schon, aus dieser engen Beziehung ist eine Art Distanzbeziehung geworden, weil es jetzt was Trennendes gegeben hat zwischen ihnen, nämlich die Schuld, die die Menschen durch ihre Tat auf sich geladen haben. Klar, Gott weiß natürlich, was passiert ist. Und er weiß genau, hinter welchem Busch Adam und Eva hocken. Aber so schön, wie Gott jetzt hier die Initiative ergreift. Die Menschen sind verloren und Gott macht sich auf die Suche, um sie zu finden. Als Gott so fragt, Adam, wo bist denn du? Da gibt er ihnen die Gelegenheit, ja, das offen anzusprechen, was da schiefgelaufen ist. Und von der Reaktion der Menschen merkt man, dass noch was anderes einen Knacks bekommen hat, außer der Beziehung zu Gott, nämlich die Beziehung zu den anderen Menschen. Wie reagiert der Adam, als Gott ihn darauf anspricht? Ich bin nicht schuld. Die Frau ist schuld, die du mir gegeben hast. Die Eva sagt, nein, ich bin nicht schuld, die Schlange ist schuld. Und so geht es da dann hin und her. Misstrauen, Schuldzuweisungen, Streit. Aus diesem engen Miteinander ist auf einmal ein Gegeneinander geworden. Jeder schaut, dass er gut wegkommt. Und das zieht sich durch bis hin zur Schöpfung, wo jetzt auch der verantwortungslose Umgang mit der Schöpfung Einzug hält. Jeder guckt, dass er Hauptsache gut davon kommt. Und auch die Schöpfung, die hat einen Knacks abbekommen. Das macht Gott den Menschen deutlich, indem er ihnen aufzählt, welche weiteren Konsequenzen ihre Tat jetzt noch hat. Da gibt es eine ganze Palette. Schmerzen beim Kinderbekommen, Mühe und Not bei der Arbeit, am Ende wirklich der physische Tod. Tiere müssen sterben, damit Gott aus ihren Fellen Kleider machen kann. Und der Mensch wird aus dem Garten Eden verbannt, damit sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und damit dieser Zustand, in dem sie sich jetzt befinden, nicht auch noch in alle Ewigkeit so andauert. Soweit mal zum tragischen Höhepunkt nach diesen drei Kapiteln. Und ein Ausleger hat es eigentlich sehr schön zusammengefasst, was wir jetzt hier so ein bisschen ja, im Überblick über diese drei Kapitel sagen könnten. Dies ist also die Analyse der heutigen Welt, die unser Text uns anbietet. Dass unsere Probleme letztlich Beziehungsprobleme sind. Wir Menschen meinen, ohne Gott besser zurechtzukommen. Opfern gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen, um selbst besser dazustehen und versuchen, die Schöpfung nicht zu verwalten, sondern sie auszubeuten und zu zerstören. Das ist das Grundmuster von Sünde. Damit ich die Predigt jetzt aber nicht mit so einem deprimierenden Fazit beenden muss, werfen wir zum Schluss auch nochmal einen kurzen Blick auf den Hoffnungsschimmer, den es zum Glück auch in diesen drei Kapiteln gibt. Die Menschen wurden jetzt also rausgeschmissen aus dem Garten Eden und sie haben angefangen, ja, ihre Geschichte in dieser Welt unter diesen Bedingungen zu schreiben. Aber Gott hat schon im Hintergrund seinen großen Rettungsplan gestartet und den hat er schon angedeutet in den Versen, wo er der Schlange die Konsequenzen aufzeigt, die auch ihr Verhalten hat. Und da hat er schon einen spannenden Satz gesagt. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Da ging es natürlich nicht nur darum, dass Schlangen uns Menschen beißen. Nein, um was geht es hier letztlich? Letztlich wird hier schon auf Jesus gezeigt, der eines Tages kommt und das Böse besiegen wird. Und das spannt eigentlich schon auf den ersten Seiten der Bibel den Bogen bis zur letzten Seite von der Bibel über die gesamte Menschheitsgeschichte. Wir haben jetzt heute gesehen, wie Gott die Welt wunderbar erschaffen hat. Wir Menschen, wir leben in einer guten Beziehung zu Gott. Wir ergänzen uns gegenseitig und wir nehmen die Verantwortung für die Schöpfung wahr. Das war die Idee. Weil aber die Menschen damals wie heute ihr Glück und ihren Sinn und ihre Hoffnung eben nicht beim Schöpfer, sondern in der Schöpfung suchen, ist diese Beziehung zu Gott zerbrochen. Und deshalb war es Gottes Rettungsplan, dass er seinen Sohn Jesus schickt, dass er am Kreuz stirbt für unsere Schuld, dass er diese zerbrochene Beziehung wiederherstellt, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Und ab dem Moment, wenn wir das tun, dann lebt sein Heiliger Geist in uns. Und er hilft uns, dass wir hier in der zerbrochenen Welt, in der wir leben, dass wir das so leben können, wie er sich das am Anfang gedacht hat. Er hilft uns, dass die Beziehung zu ihm, dass die Beziehungen miteinander und dass die Verantwortung, dass das wieder mehr Gewicht bekommt als ja, diese negativen Aspekte, die Einzug gehalten haben. Bis wir dann in der Ewigkeit wieder diese ungetrübte Beziehung zu Gott haben werden. Eine ungetrübte Beziehung zueinander und auch zur Schöpfung, so wie es von Anfang an gedacht war. Da stand der Bogen, wo die Offenbarung uns da ein bisschen auch mit hineinnimmt, wie das dann wieder aussehen wird. Interessante Parallelen auch ganz zum Anfang. Aber bis dahin, da ist es noch ein Stück Weg. Wir sind jetzt erst bei Kapitel 3. Und nächsten Sonntag, da werdet ihr dann mit Simon schauen, wie es mit der Beziehung zwischen Gott und den Menschen weitergegangen ist. Zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Mir hat diese kleine Grafik wieder mal gezeigt, wo man eigentlich ansetzen muss, wenn sich in meinem Leben oder in der Welt was zum Guten ändern soll. Wo muss ich zuallererst ansetzen? Es ist die Beziehung zu Gott. Alles andere kommt dann an nächster Stelle. Und es ist gut, wenn man sich für die Umwelt engagiert oder in Entwicklungshilfe und all die ganzen Sachen, das ist super gut. Aber wenn sich nicht da was ändert und hier drin was ändert, ist alles andere letztlich zweitrangig. Und wie schön, dass wir auf diesen Rettungsplan Gottes schon zurückschauen können. Adam und Eva hatten noch keine Ahnung, was da kommt. Wir können zurückschauen. Und deshalb lade ich dich jetzt auch nochmal ein, bevor wir jetzt gleich nochmal ein Lied miteinander singen, nimm dir nochmal einen Moment, werd nochmal still und komm vor Gott. Du kannst dich wieder neu auf ihn ausrichten, den Blick wieder nach oben richten zu ihm. Du darfst ihn um Vergebung bitten, auch für Zerbruch, wo du mitgeholfen hast, dass er passiert vielleicht in deinem Leben, in anderem Leben. Du darfst ihn um Vergebung bitten für das, was auch kaputt gegangen ist. Und du darfst ihm aber auch um seine Hilfe bitten, dass du deinen Auftrag hier auf der Welt in seinem Sinne ausführen kannst, im Blick auf unser Miteinander und auch auf die ganze Schöpfung. Amen. Wir nehmen uns einen Moment der Stille.